zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 240 von Distanz und Gloria. Es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Sonntag, 10.14 Uhr. Wir haben uns hier heute vor dem Mikrofon versammelt, um euch einen schönen Saisonabschluss zu bescheren. Denn nach dieser Folge werden wir dann in die Sommerpause gehen. Wie, wo, wann, warum und alles Weitere klären wir dann. Es ist toll, dass ihr dabei seid, dass ihr schon so lange dabei seid, uns treu als Zuhörerinnen und Zuhörer zur Seite steht. Und wir freuen uns auf ganz viele weitere Folgen, unter anderem ja dann nach der Pause irgendwann die Folge 250. Ja, da wird vielleicht was passieren, das müssen wir uns noch ausdenken. Nun sind wir aber heute erstmal am 5. Juli und ich begrüße neben euch natürlich ganz herzlich den Herrn Städt, der mir endlich wieder gegenüber sitzt in voller Pracht. Er ist in seinem Palazzo, es sieht aus, als würde er in Berlin im Adlon sitzen mit Stuckdecke und hohen Wänden. Aber er wird uns hoffentlich gleich selber sagen, wo es ihn hin verschlagen hat, wo ihn der Wind hin verweht hat. Herr Städt, erste Frage, wichtige Frage. Wie geht's dir und wo bist du überhaupt?
Also es geht mir großes D. Naja, also ich kann ein großes D singen. Das ginge.
Ja, verstehe.
Also das ist entweder sehr gut oder sehr schlecht.
Da du ja aber sonst auch so bis ES kommst, ist das jetzt gar nicht so...
Es geht.
Ist gar nicht so schlimm.
Also ich sag mal so, ich zitiere einen sehr erfolgreichen und von mir sehr geschätzten Bass, der sagt, ja, also Töne produzieren kann ich bis Kontra B. Öffentlich singen würde ich nur bis großes D. So betrifft es für mich auch das S und das E. Also öffentlich geht eigentlich bloß bis F oder Fis, weil sonst hört man halt nichts. Ne? Aber ich bin ja auch kein Bass. Nein, also mir geht's gut, aber ich habe jetzt noch nicht so viel geschlafen heute Nacht oder heute früh. Das hole ich später noch nach, weil ich jetzt aktuell eine Tour habe, die zwei Nachtflüge enthält. Und dazwischen haben wir dann immer den Tag, ja, dass ich da ein bisschen erholen kann. Und also es sind quasi zwei halbe Nächte und ein Tag. Und das reicht in der Regel auch. Bedeutet aber auch, dass man dann morgens meistens nicht so lange schläft, wie man das eigentlich bräuchte, damit man dann halt vor dem Flug noch mal ein paar Stunden schlafen kann. Und so werde ich das später auch machen. Und zwar führte mich dieser Flug nach Kairo. Da hat es ja gefragt. Das kam relativ kurzfristig, einfach mit der Dienstplanveröffentlichung. Das ist ja ganz oft so, dass wir bloß eine Woche haben, bevor wir wissen, wie es im neuen Monat aussieht. So war es dieses Mal auch. Aber bin ich gar nicht unglücklich, weil die Tour auch eine Übernachtung in Dresden enthalten hat. Und ich da auch mal zu Hause sein konnte, während ich unterwegs war. Und das ist immer sehr, sehr schön, weil ich das als geschenkte Zeit empfinde. Und diesmal war es tatsächlich auch so, dass ein bisschen Zeit sogar war und ich zu Hause Kirschen ernten konnte. Wir haben sehr viele Kirschen geerntet, wirklich sehr, sehr viel. Eingekocht auch schon und von dem Rest machen wir dann Saft. Das ist was ganz Feines, wirklich sehr, sehr toll. Ja, allerdings, ich habe zum Opening, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, Herrn Polas noch gefragt, wie es ihm denn geht. Ich würde es wirklich sehr gerne wissen. Wie geht's dir denn?
Alles in allem soweit ganz gut. Es geht jetzt aufs letzte Konzert zu, also auf die letzten Konzerte besser gesagt. Wir sind heute noch in Meißen auf dem Schloss Proschwitz und singen dort ein Konzert, was ja eine sehr schöne Gegend ist, vor allem eine sehr schöne Weingegend. Ja. Und nächste Woche sind wir dann nochmal bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Und dann schließt sich da eine ganz besondere Woche an. So ist die Planung. Und aktuell geht es mir eigentlich gut. Ich habe irgendwie seit gestern so ein bisschen mit Kopfschmerzen zu tun. Das kann aber verschiedene Gründe haben. Das kann ein bisschen das Wetter sein, was irgendwie hier so sich nicht entscheiden kann, ob es jetzt nur richtig abgewittert oder ob die Spieleluft stehen bleibt. Kann mit diversen Aufgaben vor Bildschirmen zu tun haben. Man weiß es nicht. Aber abgesehen davon kann ich nicht meckern, selbst wenn ich wollen würde. Was ich aber nicht will, weil da geht mir der Deutsche gelegentlich doch auf den Zeiger. dass wir uns sehr viel beschweren. Ich mag das eigentlich gar nicht, weil uns geht es ja eigentlich in der Regel sehr gut. Nee, ansonsten ist gerade viel Planung so nebenbei und im Hintergrund, denn es ändert sich ja mein Familienstand quasi dann, zumindest vorm Gesetz. Und da ist viel vorzubereiten und in den letzten Wochen und Tagen haben wir da viel in die Wege geleitet. Bin gerade dabei, unsere ETAs zu beantragen für unser Geflittere im Anschluss. Und ja, das ist gerade so mein Tagesgeschäft, zu gucken, haben wir irgendwo was vergessen? Muss man noch an irgendwas denken? Braucht noch jemand ein Zimmer? Und da versuche ich einfach cool zu bleiben und die Dinge so abzuarbeiten, wie sie anfallen.
Das ist, glaube ich, eine absolut hervorragende Idee. Hilfe ist da, wo nach Hilfe gefragt wird.
Ja, das weiß ich, das weiß ich zu schätzen, aber manche Dinge muss man eben doch selber machen, wie eben
ETA beantragen. Ich weiß. Ja. Ich wollte nur mal sagen, das ist ein allgemeiner Spruch, der von keinem Geringeren als Albus Parzival Wulfric Brian Dumbledore geprägt wurde. Ja.
Ja.
Und ich habe es jetzt mal ein bisschen abgewandelt in etwas allgemeiner.
Ja, sehr gut. Ansonsten ist halt, läuft die Saison so langsam aus. Es gibt halt so ein paar Dinge, die noch gemacht werden müssen und vorbereitet werden müssen, damit dann auch im Urlaub nichts anfällt. Das ist ja auch immer so eine Sache. Man will das ja dann alles weggearbeitet haben vom Schreibtisch, damit man dann nicht im Urlaub irgendwie auf irgendwelche E-Mails reagieren muss, was ich gar nicht kann, weil ich so weit am Busen der Natur weile, dass mich da wahrscheinlich gar nicht erreichen wird. Ja, so ist das.
Oder auch hinterher dann halt die 250 Mails zu beantworten sind und der Erholungseffekt relativ schnell weg ist.
Ja, not gonna happen.
That's not gonna happen, ja, finde ich gut so, sehr, sehr gut, ja. Ist auch, ich habe jetzt das ein oder andere Versicherungsthema zu klären mit Berater, der jetzt auch im Urlaub ist und der auch gesagt hat, ich bin jetzt im Urlaub, aber wenn irgendwas ist, ich gucke sowieso jeden Tag in die Mails, weil er sonst halt, wenn er zurückkommt aus den 3 Wochen, ist der Erholungseffekt quasi schon am ersten Tag weg. Und das ist schon heftig, ne? Also man versucht die Leute ja dann einfach nicht einzuspannen, weil man weiß, es gibt andere, die sagen, ist mir egal, ob der im Urlaub ist oder nicht, ja. Und das finde ich schon heftig.
Ja, das Gute bei uns ist, wie gesagt, das wird sich durch die Region ein bisschen selber ergeben, denn Elefanten haben selten WLAN.
Ja, haben sie nicht.
Das ist eigentlich ein schöner Folgentitel. Elefanten haben kein WLAN.
Aber das ist leider zu lang. Das ist leider zu lang, ja. Eigentlich haben selten WLAN, ist eigentlich das Beste.
Ha, wobei doch, das geht schon mal. Das sind zwar 4 Worte, aber ich finde, der Witz, also der Klang ist es wert.
5 Worte. Elefanten haben selten WLAN, sind 4, du hast recht, ja.
Ja, je nachdem, wie man WLAN schreibt.
Ja.
WLAN. Ja. Aber aus dieser Ecke kommt quasi aus der Organisierungs- und Buchungs- und Machen-Ecke kommt auch meine Empfehlung, deswegen kann ich die vielleicht gleich anschließen, denn solltet ihr mit Flugbuchung zu tun haben, kann ich empfehlen, zu versuchen, in den Abflugtagen plus minus einen Tag flexibel zu bleiben, weil das oft doch sehr, sehr viel im Geld ausmacht, was so ein Flug kosten kann. Des Weiteren ist es empfehlenswert, einen Samstag dazwischen zu haben, weil in der Regel, wenn man über eine Woche unterwegs bleibt, auch die Preise von Flügen sich nochmal verändern. Das ist vor allem bei Langstreckenflügen so, habe ich die Erfahrung gemacht. Also alles nach Amerika, da lohnt es sich wirklich quasi über den Tag der Abreise hinaus zu bleiben. Also wenn ich an einem Samstag fliege, dass ich dann frühestens am Sonntag, eigentlich sogar besser eher Montag wieder zurückfliege erst, weil das dann doch die Preise oft ganz gut noch beeinflusst nach unten. Das sind so ein paar praktische Tipps, die so die letzten 10, 15, 20 Jahre Fliegen und Buchungen von Flügen mit sich gebracht haben. Von daher, wenn ihr versucht, in dem Anfangs- und Enddatum ein bisschen flexibel zu bleiben, lassen sich dann doch einige 100 Euro sparen mit Glück und bei der richtigen Fluglinie.
Ja, das kann ich bestätigen. Also es gibt auch Fluglinien, wo das so ist, dass der Samstag ausreicht. Also wenn du quasi irgendwie von Freitag über bis Sonntag unterwegs bist. Ja.
Ja.
Dass es quasi nicht nur darum geht, 8 Tage unterwegs zu sein, sondern dass es reicht, wenn man über einen Samstag weg ist.
Das liegt natürlich daran, dass ein Samstag wahrscheinlich so ein Hauptreisezeitpunkt ist, irgendwie in der Woche. Dementsprechend sind die Preise da oft etwas teurer.
Ja.
Herr Stett, du bist in Kairo. Hast du da ein bisschen Zeit? Wirst du Zeit gehabt haben, wenn du auf dem Rückweg bist? Könnt ihr irgendwas sehen? Warst du überhaupt schon mal in Kairo?
Ich war einmal schon hier, aber es ist immer so, ich bin nicht derjenige, der dann quasi aufsteht an so einem Tag und losbrettert. Da bin ich dann einfach völlig fertig, wobei es hier gehen würde. Allerdings ist denn jetzt halt heute ein paar Sachen zu tun. Und ich habe ja die große Hoffnung, dass ich irgendwann im Laufe meiner Karriere nochmal hierher komme. Und dann würde ich mich schon einmal auf den Weg zu den Pyramiden machen. Ich war aber noch nicht da. Und dieses Mal werde ich es auch nicht tun.
Es ist ja also Pyramiden, ja, die würden mich auch auf jeden Fall interessieren. Es gibt ja noch die Sphinx, aber die steht auch in der Ecke, ne? Irgendwo.
Die ist auch da, ja.
Ja. Ich habe neulich gerade ein Mathematikprofessor und Physikprofessor in einem Interview gesehen, der Ansicht war, das muss man ja quasi erstmal so formulieren, der Ansicht war, eigentlich hätte es unmöglich sein müssen, dass die Pyramiden gebaut werden, weil das geometrische Wissen und auch eigentlich die Manpower, die es gebraucht hätte, hätten die vor, wann sind die gebaut worden, 2500 Jahren, hätten die gar nicht haben dürfen. Also, wie hatten die das begründet? Das eine war im Prinzip das Material. Also das sind ja keine Ahnung wie viele, ich glaube 2 Millionen Steine oder sowas, die das dann gebraucht hat. Dieses Material so zu bauen, das hätte eigentlich viel zu lange dauern müssen, weil die haben das ja damals alles von Hand geschrubbt, sodass das aufeinander passt. Und er sagte, theoretisch hätte irgendwie ein Fünftel Abweichung im Grad gereicht, damit das ganze Ding nicht als Pyramide endet, sondern als quasi eine Art Spirale. Also du musst das geometrisch so genau bauen, und es darf nicht über einen bestimmten Bruchteil eines Grades abweichen, weil ansonsten kommst du oben nicht spitz an. Und das sind alles Dinge, wo er sagt, das ist eigentlich so absurd, dass die das vor 2500 Jahren irgendwie hingekriegt haben, dass man sich nur schwer vorstellen kann, dass das nicht irgendwie beeinflusst war von irgendeiner höheren Macht, so nach dem Motto. Das ist schon interessant, wenn dann Wissenschaftler anfangen, quasi an der Wissenschaft zu zweifeln, in dem Sinne, als dass sie sagen, eigentlich hätte das gar nicht möglich sein dürfen. Das ist ja wie so manche Dinge in der Natur auch. Da gibt es ja auch Geschichten, wo du dir denkst, also dass zum Beispiel Orcas gezielt auf Rochenlebern gehen, weil sie irgendwie so das als Delikatesse rausgefunden haben für sich über die Jahrtausende und jetzt aber festgestellt haben, so Haie, die haben aber größere Lebern, das macht ja viel mehr Spaß. Und dann fressen die wirklich nur die Leber von den Tieren und lassen den Rest einfach da. Also das sind so Geschichten, die sich so entwickelt haben in der Natur und dann auch in den Naturgesetzen, wo du dich fragst, Wie? Also, ich meine, dass Orcas hochintelligent sind, das steht ja außer Frage. Aber nur ausgerechnet darauf zu kommen, und das muss sich ja dann auch generationsweise weitergegeben haben, dass das eben nun ganz besonders lecker ist. Das heißt, da wird irgendwie ein Orca drauf gekommen sein. Das finde ich so faszinierend. Und davon gibt es ja so ein paar Dinge in der Welt. Und das zeigt auch irgendwie, dass es eben doch so viel Dinge gibt, die eine KI nicht kann, weil einfach die Welt viel zu unvorhersehbar ist und eine KI natürlich immer nach Wahrscheinlichkeiten das Vorhersehbarste irgendwie von sich gibt. Das finde ich schon wirklich, wirklich beeindruckend an der Natur und auch an uns als Menschheit. Auch bei uns sind solche Dinge entstanden, wo du sagst, das widerspricht eigentlich allen Gesetzen der Logik, wenn du zum Beispiel an die friedliche Revolution denkst, dass es keine Schüsse aufeinander gab bei einem totalitären System. Es hätte nur ein Schuss sich irgendwie lösen müssen aus einer Pistole, dann wäre das alles komplett anders verlaufen. Es ist also so unwahrscheinlich eigentlich, dass so eine Revolution friedlich und ohne Blutvergießen vonstatten geht. Das finde ich wirklich faszinierend an der Welt. Dass eben selbst Dinge, die so vorhersehbar scheinen, es oft nicht sind, sondern dass es eben immer auch den anderen Weg gibt.
Und dann gibt es immer noch die sagen, ich hab's gewusst.
Ja, natürlich.
Ja, ich habe es von Anfang an gewusst. Das ist eigentlich mein Lieblingsspruch. Oder, ja, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Ich hatte da schon ein komisches Gefühl.
Ja.
Weißt du?
Das ist wie an der Börse gibt es ja immer diese Crash-Propheten, die sagen, das wird der Jahrtausend-Crash und das wird der Jahrtausend-Crash. Und das sagen die jede Woche so lange, bis es nach 10, 15, 20 Jahren mal einen Crash gibt. Und dann sagen sie, siehst du, das habe ich seit 15 Jahren gesagt. Wo du aber einfach nur wissen musst, irgendwann wird ein Crash kommen. Das ist ein Naturgesetz, das ist so. Nur wann weiß halt keiner. Und wenn du dich halt 15 Jahre hinsetzt und sagst, da kommt ein Crash und da kommt ein Crash und da kommt ein Crash, dann ist das halt schlechtes Hellsehen.
Und bist dann natürlich trotzdem Experte.
Ja, ne? Natürlich.
Aber du bist dann halt nicht Experte, sondern du bist eigentlich ein ziemlich waschechter Experte.
Ein Experte,
genau. Und das ist ein Riesenunterschied.
Zu benutzen in dem Satz, na, du bist mir Experte.
Genau so, ein Experte.
Er stellt drei Dinge im Haushalt, in denen du richtig schlecht bist.
Uff, ich bin in allen Sachen gut im Haushalt. Also, ich bin im drüber hinwegsehen schlecht. Ich wäre da gerne besser.
Du meinst, ja. Sachen auch mal liegen zu lassen.
Oder ist okay, also Sachen mal liegen zu lassen, das kann ich auch nicht gut. Aber ich bin im drüber hinwegsehen nicht gut. Weil natürlich, wenn man zu viert wohnt, ist es natürlich so, dass auch mal andere was liegen lassen. Ja? Weil jeder lässt mal irgendwo was liegen. Und ich bin im drüber hinwegsehen nicht sehr gut. Ja, ich wäre da gerne besser. Weil das ist auch eine Kunst, die man beherrschen muss, wenn man mit anderen Personen zusammenlebt. Das ist halt so. Ja, da geht es nicht, dass irgendwas nicht gemacht ist oder so, sondern da geht es eher darum, dass irgendwo Häufchen sind. Ja. Weil die sich halt da an der Stelle angestaut haben und man die halt dann wann anders bewältigt. Ja.
Ich finde es gut, dass du das oder mit den Häufchen nochmal spezifizierst.
Ja, und das habe ich mir auch gerade gedacht. Also, das ist vielleicht Nummer eins. Nummer zwei, es muss wirklich gut überlegen, weil es ja nicht darum ging, was ich nicht gerne mache, sondern was ich nicht gut kann. Ne? Dass man das jetzt nicht verwechselt.
Ist es nicht auch so, dass man meistens die Dinge, die man nicht so gut kann, auch nicht so gerne macht?
Eigentlich ja. Aber es gibt im Haushalt sehr viele Sachen, die ich deshalb nicht gerne mache, weil sie halt Zeit brauchen. An sich, wenn ich die Zeit habe, mache ich sie sehr gerne. Ja. Aber wahrscheinlich, was ich nicht gut kann, ist das Reinigen von Geräten, die mit Wasser unterwegs sind. Spülmaschine, Trockner, Waschmaschine. Das kann ich nicht gut. Und deshalb mache ich es auch nicht gerne, weil da bilden sich ja immer so Filme überall, ja, solche Biofilme, und die muss man ja gelegentlich wegmachen, das geht nicht anders. Aber da ich diese Maschinen nicht vollständig verstehe, kann ich auch nicht genau wissen, wo das alles sauber gemacht werden muss. Reparieren kann ich das in der Regel, also nicht irrsinnig gut, aber zumindest irgendwie, ja. Das würde ich jetzt mal sagen. Und was ich auch nicht kann, ist entkalken von Duschköpfen. Das gelingt mir nicht. Ich habe es schon so oft versucht, aber entweder die sind hinterher kaputt oder halt noch immer noch verkalkt. Das ist beides irgendwie nicht gescheit.
Ich überlege gerade, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal tatsächlich einfach eine Nadel genommen.
Ja, genau. Also einweichen in irgendwie so Kalkzeug, also zum Beispiel Zitronensäure oder einfach Essig. Und dann mit einem Zahnstocher oder einer Büroklammer müsste das eigentlich gehen. Aber es gelingt mir nicht.
Rauspulen.
Ja, es gelingt mir nicht. Ja. Eigentlich ist es ganz einfach. Ganz viele, die sich jetzt das wahrscheinlich anhören, denken sich, Junge, was weiß ich, wie viele Knöpfe da vorne, aber das kriegst du nicht hin.
Du, das ist ja das Tolle, dass es eben, egal wie komplexe Probleme man löst, auch im Job und im Beruf, oder wie viele Entscheidungen man treffen muss, dass es immer Dinge gibt, bei denen man sich verbessern kann im Laufe eines Lebens. Dass man nie ausgeht.
Und das habe ich. Und es gibt aber auch Sachen, da kann man sich nicht verbessern. Die kann man halt nicht. Ja? Also ist egal, wie stark man sich. Da hat man kein Talent dafür. Dazu zwei Sachen. Meine Omi hat mir schon eine ganz wichtige Sache beigebracht, die, also als ich noch relativ klein war, also eine der ersten Sachen, die ich mich erinnern kann, die sie mir beigebracht hat, nämlich, dass ja nicht jeder alles kann und dass jeder aber irgendwas kann. Und das finde ich erstmal sehr, sehr wichtig. Und die zweite Sache zu Talent ist, ein Talent muss immer zu einer Fähigkeit ausgebaut werden. Ja? Aber es gibt Fähigkeiten, die man einfach nicht erlernen kann, weil man das Talent dafür nicht hat.
Schönheit.
Oder? Schönheit, genau. Kann man nicht erlernen, hat man oder hat man nicht. Allerdings muss man daraus auch was machen, wenn man das Talent zur Schönheit hat.
Das ist wohl richtig. Herr Stett, was mir gerade aufgeht, wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz über letzte Woche sprechen, denn wir mussten ja letzte Woche die Folge ausfallen lassen, quasi hitzefrei machen.
Stimmt.
Also vielleicht sage ich ganz kurz, also sagen wir mal, ich hätte irgendwie aufnehmen können, war aber auch nicht zu Hause. Ich musste hier aus unserer Dachwohnung fliehen, wirklich. Es wurde so unerträglich heiß, dass ich zu meinen Eltern geflohen bin, die da deutlich kühler aufgestellt sind in ihrem Haus. Und dort also 3 Tage verbracht habe, bis es hier wieder einigermaßen erträglich und begehbar war. Aber bei dir war es, glaube ich, noch chaotischer, denn bei euch war aufgrund der Hitze natürlich in Abwicklungsfragen da nochmal ganz andere Dinge unterwegs und dich hat man quasi kreuz und quer geschickt. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz umreißen, wie genau das war?
Ja, also ich hatte eine 5-Tages-Tour, die ging bis Sonntag, bis einschließlich Sonntag. Ab Montag wurde es ja wieder ein bisschen kühler. Aber bis dahin war ja wirklich Hitze, allein 4 Tage hintereinander waren da über 40 Grad, ja, in Frankfurt. Und für uns ist das im Grunde in unserer Arbeitsposition nicht so wahnsinnig schlimm, weil wir die Flieger ja meistens klimatisieren können und auch müssen, weil sonst wäre es da über 70 Grad in diesen Röhren. Also kann man sich nicht aufhalten, ja, ohne Klimaanlage. Deshalb sind wir jetzt nicht diejenigen, die da als körperlich darunter leiden so sehr. Ja. Allerdings ist es so, dass bei diesen Temperaturen die Leute, die die Koffer ein- und ausladen, die da tanken, die den Wasserservice machen, kurz gesagt, die da in der Bodenabfertigung von so einem Flugzeug arbeiten, die sind den ganzen Tag in dieser Sonne. Den einzigen Schatten, den die haben, ist ja unter dem Flugzeug. Ja. Und unter dem Flugzeug ist es nochmal 20 Grad wärmer als im Schatten, im normalen Schatten. Weil da halt der Flieger strahlt Wärme ab, die Klimaanlage strahlt Wärme ab, die Bremsen strahlen Wärme ab und vor allem der Asphalt. Also die sind den ganzen Tag in der Sauna, 60 Grad haben die da, den ganzen Tag. Und dementsprechend geht natürlich alles langsamer, weil müssen die auf ihre Gesundheit achten und es gibt natürlich genug, die da nicht kommen können, weil der Körper das nicht schafft einfach, die dann krank sind. Deshalb geht die Abfertigung einfach bedeutend langsamer. Und du hast natürlich, worüber wir hier auch oft gesprochen haben, wenn es wärmer wird, deutlich mehr Feuchtigkeit und Energie in der Atmosphäre. Und es gibt viel auch Gewitterzellen. Nicht nur unbedingt Gewitter, sondern auch einfach nur Wolken, die äußerst turbulent sind aufgrund der Energie, die in der Atmosphäre ist. Demzufolge muss viel ausgewichen werden und die Lufträume sind voller als, oder sie sind halt nicht voller, aber sie haben halt weniger Kapazität, weil die Leute nicht die geplanten Routen fliegen können, sondern permanent ausweichen müssen. Und das führt zu ganz vielen Verspätungen und demzufolge auch gestrichenen Flügen, weil die Flugzeuge fehlen, weil die Crews irgendwo sind und fehlen. Ja, demzufolge hat sich da sehr viel getan in den letzten Tagen des Juni in meinem Dienstplan. Ja, innerhalb von 3 Tagen habe ich 6 Dienstplanänderungen gehabt. Ich hatte überhaupt in meinem ganzen Leben nicht mehr als 6 vorher, also 6 Dienstplanänderungen vorher und dann hatte ich das in den letzten 3 Tagen erst. Ja. Daran sieht man schon, wie viel sich da geändert hat und was das da für, also Chaos würde ich sagen, war es nicht. Es war aber äußerst anspruchsvolle, der Plan war Herausforderung. Die Planung, die hätte ich in dem Tag nicht gerne gemacht.
Logistische Herausforderung.
Also da wäre ich nicht, ja, definitiv. Ja. Wo sind die Flieger, wo sind die Crews, wo ist das Gepäck, was weiß ich. Ja. Und da kämpft halt jeder dafür, dass es gut geht. Und sicher ist und trotzdem irgendwie vorangeht. Und eben war es deshalb auch schwierig, einfach einen Zeitpunkt zu finden, wo wir aufnehmen können. Es gab dann einen einzigen Zeitpunkt, wo ich auch schon sagte, wenn sie mir jetzt nicht noch einen anderen Flug geben. Und tada, das war dann so, dass an dem letzten Tag, an unserem letzten von diesen 5 Tagen, wir zurückgekommen sind und dann im Anflug, deshalb konnte ich dir auch nicht eher Bescheid geben. Ja, im Anflug auf Frankfurt, so 7 Minuten vor der Landung, bekamen wir die Dienstplanänderung, dass wir nach dem Flug noch was fliegen sollen. Und das ist natürlich auch eher unbeliebt, so am Feierabendtag dann noch irgendwie eine Dienstplanverlängerung, um über 4 Stunden zu bekommen.
Ja, du warst nicht so amused, hatte ich das Gefühl.
Nee, das ist auch part of the deal, dass das halt so ist. Dafür gibt es eben auch so Tage wie jetzt, dass mal eine Tour dabei ist, wo ich auch mal ein bisschen zu Hause sein kann. Insofern möchte ich mich darüber nicht beschweren, weil das trotzdem immer noch Spaß macht. Aber ist nicht so beliebt. Auch nicht bei mir. Wenn man da am Ende des Feierabends nochmal irgendwie 4-5 Stunden länger bleiben soll.
Ja, völlig verständlich. Und aus meiner Sicht natürlich gut nachvollziehbar. Wir haben ja auch gearbeitet an dem Wochenende. Also wir hatten ein Konzert in Naumburg. Und bei uns kommt dazu, dass unsere Klimaanlage diese Temperaturen nicht mitmacht im Bus. Also die pustet nur heiß.
Ach Gott, also Föhn.
Ja, und dementsprechend haben wir gesagt, wir verzichten. Es war ein Konzert in Naumburg an dem Samstag, wo es so heiß war. Wir verzichten auf unseren Bus und sind dann mit Privat-PKWs gefahren, weil da zumindest die Klimaanlagen funktioniert haben. Aber ich sag mal, also alleine dorthin zu kommen, ist schon eine wirkliche Herausforderung gewesen, denn man darf ja nicht vergessen, bei 40 Grad Außentemperatur werden alle dümmer. Und das schließt natürlich uns als Fahrer mit ein. Also man wird unkonzentrierter, man ist auch leichter reizbar, habe ich das Gefühl, weil es irgendwie alle auch nervt. Das ist also wirklich nicht ungefährlich. Trotzdem war es dann im Naumburger Dom, zumindest zu Probenbeginn mit 22 Grad, doch durchaus angenehm. Aber jedes Mal, wenn du da draußen bist, das war wie wenn du gegen eine Wand rennst. Das war wirklich jedes Mal wie eine Sauna, das war Wahnsinn. Aber wir haben auch das Konzert gut überstanden. Und was ich dich aber jetzt gerade noch fragen wollte, also ich meine, prinzipiell fliegen bei minus 25 Grad ist kein Problem, prinzipiell auch fliegen bei 40 Grad ist kein Problem, denn man fliegt ja auch in Wüstenregionen, das funktioniert ja. Gibt es aber eine Außentemperatur, wo das Flugzeug dann, sagen wir mal, Schwierigkeiten kriegt, jetzt weniger kältetechnisch als mehr hitzetechnisch?
Ja, es gibt eine Temperatur, über die darf, also die zu heiß ist, da darf man den Flieger nicht betreiben. Die weiß ich allerdings gerade nicht auswendig, weil das in unseren Breiten, in unserem Streckennetz nicht vorkommt. Zumindest noch nicht. Die kann ich aber jederzeit nachlesen. Es ist jenseits der 50 Grad, also es ist schon irgendwas in die Richtung. Also da muss es wirklich schon irrsinnig heiß sein. Ja. Kalt ist eher ein Problem, weil man dann die Triebwerke nicht mehr anbekommt. Oder der Sprit ausflockt. Ja, ja.
Verstehe.
Insofern, das ist nicht das Ding, aber es ist natürlich dann eher das Problem der Rollwege, weil auch die diese Bitumenfugen haben, die in Leipzig rausgelaufen sind und die kleben dann halt an den Reifen. Ja? Ja. Und das.
Ist ja nichts gut.
Nichts gut, genau. Aber ich glaube, wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, was wir vor 2 Wochen Sonntag gemacht haben.
Vor 2 Wochen?
Kann das sein?
Was haben wir vor 2 Wochen
Sonntag gemacht? Was haben wir vor 2 Wochen am Sonntag gemacht?
Was war das für ein Datum?
Da war ein ganz spezielles Konzert, fand da statt in der Petersfirche.
Stimmt. Ja. Das wirkt alles schon wieder so weit weg. Das ist Wahnsinn.
Absolut bedeutend, fand ich. Ihr habt da euer 30-jähriges, 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich habe schon in der Folge davor 30 gesagt. Ja.
Es ist ein bisschen
Mir nicht aufgefallen.
Es ist ein bisschen wie bei Alfons Zitterbacke.
Ja, ja. Nein, weil ich glaube, das lag daran, dass ihr mit Amakurt ja euer 30-jähriges schon vor ein paar Jahren hattet. Und da ist mir dann bewusst geworden, dass du ja jetzt auch schon wirklich deutlich über ein Drittel der Geschichte von Amakurt bestreitest und es auch nicht mehr lange ist, bis es die Hälfte ist. Es sind noch ein paar Jahre, aber es sind unter 10.
Stimmt, ein bisschen dauert es noch, aber ja, du hast recht.
Ja, genau. Und deshalb bin ich da wahrscheinlich drauf gekommen. Bei Tonart verhält sich es ähnlich, weil halt 10 Jahre weniger.
Ja.
In jedem Fall war es besonders, aus verschiedenen Gründen, aber mich hat es auch nochmal, obwohl ich nur zugehört habe, ich habe natürlich auch organisatorisch da ein bisschen unterstützt, deshalb war ich ja auch da. Ich habe ja auch die 3 gemeinsamen Werke mitgesungen, ja, und das hat mir wahnsinnig viel gegeben und mal wieder gezeigt, weißt du, man ist ja oft auch am Zweifeln, wie man mit Stress umgeht, wie man mit seinen Freizeitbeschäftigungen umgeht und ob man Konsequenzen zieht und so weiter, ja, oder was verändern muss, weil es einem zu viel wird. Oder warum mache ich das alles? Vor allem die letzte Frage, warum tue ich mir den Scheiß an? Ja, und dann bist du bei einem Konzert, das geht 1,5 Stunden, singst 3 Lieder und sagst, ach ja, deshalb. Und das fand ich, es bewegt mich, wenn ich es erzähle jetzt gerade noch. Und das ist schon, das sagt, glaube ich, wie ich darüber denke und warum es wichtig ist, dass wir tun, was wir tun.
Das freut mich sehr, dass du das so siehst. Es hat sich für mich ähnlich angefühlt. Es war ja, sagen wir mal, ein etwas steinigerer Weg zum Konzert, um es mal dabei zu belassen. Ja. Aber ich habe ja schon in der Probe gesagt, und das wirkt vielleicht manchmal so wie, na, der muss das ja sagen, oder das ist so. Aber als die drei Chöre dort zusammen gesungen haben, das hat so einen Spaß gemacht, weil das einfach aus dem Stand so eine homogene Truppe war und klanglich so flexibel und auch für einen Chorleitenden vorne einfach formbar, im Sinne von, du zeigst Sachen an, du zeigst Musik an und die wird einfach umgesetzt. Und das ist wirklich ein tolles Gefühl, wenn das funktioniert. Und darüber hinaus haben die Chöre für sich auch wirklich alles rausgehauen, was irgendwie rauszuhauen war. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Und ja, es war einfach wirklich ein schönes Jubiläum, an das wir noch sehr lange zurückdenken werden und an was wir uns jetzt schon gerne erinnern.
Ganz genau so würde ich es auch zusammenfassen. Das würde ich definitiv als die Begegnung der letzten zwei Wochen bezeichnen.
Ja, das wird so sein. Jetzt werfen andere Dinge ihre Schatten voraus, die, sagen wir mal, auch planungsintensiv sind, aber in der völlig anderen Richtung unterwegs. Es ist verrückt, dass das nur noch zwei Wochen sind. Heute auf den Tag genau sind es 14 Tage. Dann wird es ernst.
Dann wird es ernst. Ja, ja, genau.
Ja. Es ist aber, glaube ich, mittlerweile alles so vorbereitet, dass wir uns so langsam dann auch drauf freuen können. Das ist
genau, es gibt natürlich immer noch so Kleinigkeiten, die einfach immer kurz davor anfallen, weil man sie vorher halt noch nicht weiß als kurz davor. Aber da gibt es ja auch noch andere Menschen, mit denen man da sprechen kann. Und das sind ja nicht nur zwei Schultern, auf die das aufgeteilt wird, im besten Fall.
So ist das. Also,
und schön wird das auf jeden Fall und es wird auf jeden Fall unvergesslich, egal in welche Richtung.
Davon ist wohl auszugehen, ja. Ja. Mit dieser etwas kryptischen Ankündigung schicken wir euch in die Sommerpause, werden natürlich danach sicherlich auch darüber sprechen und über andere Dinge, die im Sommer passiert sein werden. Und ich denke, Herr Stett, wenn du jetzt nichts hast, machen wir die Folge so langsam zu, damit ich noch schneiden kann, bevor ich gleich zum Konzert muss.
Ja.
Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Kommt gut durch Hitzeperioden, so sie denn nochmal in dieser Heftigkeit auftreten. Keep cool und ansonsten bleibt gesund und tut Dinge, die euch gut tun im Sommer, erholt euch gut. Wir hören uns in alter Frische am 16.8., damit das jetzt auch mal gesagt wurde. Das ist also der 16. August, da ist Distanz und Gloria wieder für euch da. Herr Stett, hast du noch irgendwas zu sagen, bevor ich jetzt hier zum letzten Heinz dieser Saison komme?
Ich habe spontan jetzt erstmal nichts zu sagen, was ich nicht schon gesagt habe. Und wenn ich es hätte, würde ich mich zwischendurch melden.
Gut.
Oder es auf den 16.8. ansparen.
Ist notiert. Kauft mein Buch. Es ist sehr
gut. Ach so, doch. Ich habe natürlich noch zu sagen, dass ich allen einen wunderschönen Sommer wünsche. Das ist klar. Ne? Also das
war jetzt hier implizit.
Ja. Denke ich auch. Alles Gute.
Ja. Wir haben jetzt noch Ritter Fips als Held. Das passt, glaube ich, vielleicht ganz gut zum Saisonabschluss. Ritter Fips als Held. Der Ritter Fips beschloss verwegen, ein Ungeheuer zu erlegen, das gar nicht weit von seinem Schloss die Untertanen sehr verdross. Es war viel größer als ein Bär und 10-mal kräftiger als der. So stieg Herr Fips denn auf den Wallach, verabschiedete sich überall, ach, und ritt dann voll des Ungestüms zum Wohnsitz dieses Ungetüms. Und da geschah's, dass kurz vorm Ziel er aus Versehen vom Pferde fiel. Bald drauf, den Kiefer ausgeklinkt, kam er per Petes heimgehinkt. Das Ross lief gleich nach diesem Fall nach Haus und stand bereits im Stall. Es herrschte Jubel angesichts des Helden, doch er sagte nichts. Schlussfolgerung. Es hat nur selten der gesprochen, der sich den Kiefer grad gebrochen. In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.